Ihr hört Cuts, den kritischen Filmpodcast, Roundup Folge 2, unter anderem mit Wolfgang, mit Lukas, mit Samira und mit Juliane. Und das war's dann auch schon, denn diese Roundup-Folge ist ein bisschen kürzer als die anderen. Das liegt daran, dass, ja, wie ihr gemerkt habt, wir auf der Berlinale waren, echt doch richtig viel zu tun war dann am Ende. Und ich dachte immer, wir schaffen es noch auf der Berlinale, uns nochmal hinzusetzen und nochmal ein paar Fragen von euch zu beantworten. Aber das ging einfach nicht. Wir haben ja jeden Tag eine Folge gemacht. Zwischenzeitlich, klar, ist man irgendwie im Kino, ne? Dann muss man nochmal was essen, dann die Folgen schneiden und so weiter. Deswegen sind das jetzt zwei so Mailback-Roundup-Ausschnitte, die ich schon aus Gesprächen, die ich schon vorher geführt habe mit Wolfgang und Lukas und mit Samira und mit Juliane. Ich wollte aber vorher hier nochmal ein paar Sachen sagen. Also erstmal, Ich bin schon so richtig so reingelabert in die Folge, ne? Vielleicht muss ich mal hier einen Gang zurückschalten. Also, so. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wollen in diesen Folgen, in diesen Roundup-Folgen ja immer so ein bisschen noch so ein paar andere Filme vielleicht besprechen, die meinetwegen auch Serien, irgendwas, was in diesem Monat noch rausgekommen ist. Wir wollen auf eure Fragen eingehen, wollen ein bisschen erzählen, wie es dem Projekt geht und so weiter. Ich will euch nicht mit komplett finanziellen Details langweilen. Gerade ist es so, dass uns 216 Leute unterstützen mit 718 Euro im Monat. Ich war dann doch recht überrascht im letzten Monat. Das klingt jetzt wie Gejammere, was es auf keinen Fall sein soll, weil das ist der Oberhammer, dass uns überhaupt Leute unterstützen. Wirklich, das hätte ich mir niemals träumen lassen. Ich war überrascht, wie viel Steady sich davon abzwackt, von dem Geld, was wir bekommen. Also, ich weiß noch, als es 600 Euro waren, ist es so, dass ich von den 600 Euro 400 Euro kriege. 100 Euro sind Steuern, die abgehen. Und dann sind noch mal 50 Euro sind die Gebühren, die Steady nimmt. Und dann noch mal 50 Euro sind Kreditkartengebühren, Überweisungskosten und so weiter. Ne? Also das war ein Drittel, das weggeht. Was natürlich super schade ist. Nicht, weil ich reich werden will, sondern weil das Geld ist ja, das ihr bezahlt. Das dann einfach verpufft. So, wahrscheinlich könnte man in the long run noch mal überlegen, also zumindest diese 100 Euro Kreditkartengebühren und Steady-Kosten, die könnte man ja sparen, die Steuern natürlich nicht. Das heißt, theoretisch könnte man, wenn man jetzt bei diesem Preis von 600 Euro im Kopf bleibt, 100 Euro rausholen, indem man sich ein anderes System überlegt. Aber ich glaube, das ist relativ kompliziert, selber so eine Art Steady zu gründen oder sowas. Deswegen ist es das, womit ich und wir jetzt alle arbeiten müssen. Das fand ich nur trotzdem ganz interessant. Es ist ja so, also sagen wir mal, wie viel jetzt genau, ne, bei den 718, die es jetzt gerade sind, überbleiben, das weiß ich nicht. Ob sich das quasi einfach prozentual immer so Richtung ein Drittel bewegt oder doch noch ein bisschen abändert. Es ist auf jeden Fall so, wenn wir mal von diesen imaginierten 600 Euro reden, ne, dann gehen da 200 Euro schon mal so ab, dann bleiben so 400 Euro über. 100 Euro davon zahle ich an die Leute, die in den Special-Folgen sind. Das heißt, 300 Euro sind dann noch über. Davon muss der Server bezahlt werden. Das sind so 25 Euro und dann so Reisekosten, ne? Im besten Fall ist das natürlich cool, wenn sich die Reisekosten irgendwie decken. Das heißt zum Beispiel, die Wohnung, die wir jetzt auf der Berlinale hatten, die hat so, ich glaube, 360 Euro oder so gekostet. Also es waren so 180 pro Person. Ich war da ja mit Malte zusammen, der hier in einem Kino arbeitet in Leipzig. Also davon konnte man sowas zum Beispiel bezahlen. Das ist zum Beispiel cool, ne? Aber ich muss auch nochmal diese ganze komplette Finanzaufstellung und sowas machen, um das genau zu checken, so wie viel bleibt eigentlich für was. Ist es auf jeden Fall so, dass quasi für mich selber jetzt nicht so viel davon übrig bleibt, was ist aber auch nicht so schlimm. Also ich muss nicht von Cuts leben. Das einzige Problem ist nur, was könnten die nächsten Funding-Schwellen sein? Da ja so ein paar Sachen abgehen und ich noch nicht genau weiß, wie exakt sich das prozentual zusammensetzt, wachsen natürlich auch die Beträge nicht so schnell, die wir jetzt kriegen von euch, ne? Nochmal gesagt, es ist super cool, dass es überhaupt jemand unterstützt. Viel mehr wert als das Geld sind auch, dass 216 Leute das machen, ne? Ihr seid ja jetzt ganz anders verbunden mit dem Projekt. Ihr antwortet ja auch mal auf irgendwie Fragen, schickt mir Mails und sowas. Das ist mega cool und super, ne? Also so Cuts muss ich selber erstmal nicht komplett alleine tragen, sondern ich mache noch andere Sachen und das passt auf jeden Fall dann schon. Trotzdem heißt es quasi, da immer so ein bisschen was abgeht, lassen sich nicht schnell neue Projekte in diesem Projekt planen, falls ihr wisst, was ich meine. Also ich habe ja so verschiedene Ziele angegeben und 700 Euro war das Ziel, Ich setze mich ran und wir versuchen aus Cannes und Venedig zu berichten, so wie wir jetzt auch von der Berlinale berichtet haben. Und es ist natürlich jetzt nicht mit 700 Euro exakt finanziert. Ich dachte nur, wenn wir ungefähr so viel haben, könnte man da mal sich mal ransetzen. Nächste Ziele, die man ja mal normalerweise machen würde bei so einem Projekt, wären ja so Sachen wie, wir machen mal einen Serienformat oder wir machen Gaming-Format oder wir machen noch einen Filmtalk oder wir machen noch irgendwas anderes. Das Problem ist nur, das wird über die nächsten 100-Euro-Schwellen nicht möglich sein, weil ich nicht mehr machen kann. Also ich kann gerade so viel machen, wie es jetzt ist, bei Cuts. Also ich kann jetzt gerade halt jede Woche einen Film gucken, da die Leute suchen, mit denen reden und so weiter, plus halt noch die ganzen Klassiker und sowas aufholen, plus Schnitt und Bilder machen und so weiter. Das passt. Ich glaube, ich kriege es nicht hin, auf jeden Fall nicht für immerhin halt ein bisschen Geld, dann noch Serien zu gucken, und wenn ich aber quasi immer mehr für Cuts mache, dann bricht so ein bisschen die Zeit weg, die ich mich anderen Projekten widmen kann, mit denen ich hauptsächlich Geld verdiene, ne? Und das ist gerade so ein bisschen die Krux. Also man kann natürlich jetzt irgendein Funding-Ziel machen und sagen, ab 1.300 Euro oder sowas machen wir ein Serienformat und können dann jemanden bezahlen, der das macht. Vielleicht muss man sowas machen. Aber das dauert halt ein bisschen, ne? Weil gerade plätschert es halt so weiter. Also es kommen immer Leute dazu, aber dass wir jetzt, also jetzt von 700 auf 1300 kommen, wird noch lange dauern. So, was ich damit sagen will, ist, ich fänd's interessant von euch zu hören, wie ihr das so bis jetzt alles findet, so dieses Projekt. Also findet ihr, was könnte man noch machen? Habt ihr andere Formate, wo ihr sagt, das fänden wir noch cool? Ich meine, jetzt waren wir auf der Berlinale, wir haben Mailbag, wir haben Special Podcast, so, das ist auch schon ganz schön Overkill jetzt gewesen, fand ich jetzt so die letzte Woche. Ich bin auch noch nicht ganz sicher, ob wir tatsächlich eine Folge für Donnerstag zusammenkriegen. Ich suche da jetzt gerade so ein bisschen nach Gesprächspartnerin. Müssen wir mal schauen. Zur Not kommt da dann mal eine Woche keine und ich gebe die Malik-Folge für alle frei oder sowas, da muss man mal schauen. Aber mich würde interessieren, ne, also habt ihr irgendwie Ideen, hättet ihr lieber ein Serienformat, hättet ihr lieber ein Gaming-Format, hättet ihr lieber gar nichts davon, Hauptsache dem Projekt geht's gut, genau, müssen wir mal schauen, ne, auch diese Roundup-Folgen hier, die hoffe ich natürlich, dass die wieder ein bisschen länger werden dann, dass wir immer so ein bisschen was aufzeichnen können, am Ende einer jeden Folge, das muss ich aber auch alles noch so ein bisschen eingrooven, also ich glaube, meine Sicht ist, jetzt nicht mehr so viel mehr versprechen, erstmal bis Mitte des Jahres gucken, wie sich das Projekt entwickelt. Erstmal gucken, dass wir das, was wir jetzt machen und was wir noch vorhaben, nämlich Cannes und Venedig, dass wir das einigermaßen hinkriegen, dann reicht's, glaube ich, erstmal. Dann gucken wir uns das, glaube ich, alle mal an, erstmal im Juni, im Juli. Wie ist es so? Wie gehen wir weiter? Also ich werde jetzt wahrscheinlich noch nicht jetzt direkt irgendein neues Format besprechen, was wir versprechen, was wir dann unbedingt machen müssen. Und dann auf einmal heizt man sich so viel auf und kriegt es nicht hin. Also ich glaube erstmal so, wie das jetzt ist, muss es erstmal bleiben, müssen wir uns das erstmal anschauen. Also wir und ihr auch, ne? Und irgendwie gucken, ist das cool oder ist das nicht cool. So, das ist die finanzielle Situation. Also die ist eigentlich, obwohl das jetzt so klang, ne, viel abgezwackt und so weiter, die ist eigentlich wirklich super. Ich freue mich mega. Es ist total cool, dass das so ist. Dann waren ja 700-Euro-Ziel war Cannes und Venedig. Also wir haben jetzt lass uns nochmal vielleicht bei der Berlinale bleiben. Wir waren jetzt auf der Berlinale. Ihr habt das vielleicht gehört, die Berichterstattung von uns da. Die lief ja so ab, dass wir uns jeden Tag quasi Filme angeguckt haben und dann darüber gequatscht haben. Ich dachte am Anfang, wäre natürlich cool, nicht nur mit Männern da zu reden, sondern auch mit Frauen. Ich habe mehrere Journalisten noch angefragt, die haben eigentlich alle abgesagt, außer Jenny Jecke, die dann ja auch mal zu Gast war. So ein bisschen habe ich dann durch Zufall Yannick, den ich noch aus Leipzig so halb kannte, da getroffen auf der Berlinale, und der war dann halt auch so oft dabei, weil der hatte auch immer sehr viel gesehen, der hatte dann immer auch oft zufällig Zeit, und dadurch wurde das auch so eine größere, also noch stärker anmutende Männerrunde, weil einfach mehr, also es waren auch einfach mehr Leute im Podcast als letztes Jahr im Berlinale-Podcast, und die waren halt alle Männer, deswegen war der Eindruck, glaube ich, noch mal stärker, als wenn es Zweiergespräche gewesen wären, obwohl sich da relativ nichts geändert hätte am Männerprozentsatz. Da habe ich so ein bisschen gemerkt, ich fand's cool, ich fand, wir waren ein bisschen breiter aufgestellt diesmal, wir haben über mehr Filme geredet, wir haben auch aus Encounters und anderen Sektionen Sachen mitbekommen, nicht nur Wettbewerb gemacht, es war ein bisschen professioneller, wir waren immer mindestens zu dritt, was irgendwie cool war, also das hat mir alles gut gefallen. Ich finde, gleichzeitig hätte das ein bisschen diverser sein können, hätten es vielleicht nochmal andere Leute sein können und so. Ich habe es ein bisschen versucht, aber da muss man, glaube ich, vorher nochmal ein bisschen ran und gucken, wer ist überhaupt alles da und was kann man machen, ist aber gar nicht so einfach. Also wenn man dann irgendwie so da ist und von Film zu Film rennt, liest man eigentlich gar keine E-Mails mehr, merke ich so. Deswegen fand ich das aber trotzdem eigentlich cool. Also ich fand es für mich die beste Berlinale, ich fand die Podcast cool, hat mir gut gefallen, hat Bock gemacht. So, Genau, dann habe ich auch mit Jonas Kaper von Leitmedien geredet. Da hat uns Melanie Eiler darauf hingewiesen auf Twitter, als ich gefragt habe, wer ist noch da. Das fand ich auch total cool. Ich würde Jonas auch so gerne mal zu Katz einladen. Gleichzeitig merke ich, dass man noch viel, viel mehr machen könnte, ne, so auf der Berlinale. Man könnte ja noch Interviews mit Schauspielern, mit Schauspielerinnen führen. Man könnte sich noch diese Forum Expanded Ausstellung angucken oder sowas. Aber es laufen halt auch so viele Filme auf der Berlinale, dass ich immer das Gefühl habe, wenn man mal einen Tag nicht im Kino ist, hat man schon wieder eigentlich alle relevanten Sachen verpasst. Eigentlich theoretisch bräuchte man eine Redaktion von 5 Leuten, die da sind und die irgendwie das alles abgrasen können. Vielleicht wäre es dann aber auch Overkill. Vielleicht ist das, was wir gemacht haben, auch schon viel. Also das fände ich auch nochmal interessant von euch. Also wie fandet ihr die Berlinale-Berichterstattung in diesem Jahr und was könnte man besser machen? Was fandet ihr gelungen? Was fandet ihr nicht so gelungen? Ne? Katzpodcast@yahoo.com ist die Adresse oder auf Twitter könnt ihr mir schreiben. @car_eichler. So, das war's zur Berlinale. Fand ich geil. Hat mir mega Bock gemacht, war super lustig. Irgendwann war ich ein bisschen fertig. So nach Tag 5 oder so ist man ein bisschen matschig im Schädel, da braucht man mal Abstand, aber dann ging's auch wieder. Cannes und Venedig. Also, wir haben ja die 700 € geknackt, das heißt, ich setze mich oder hab mich rangesetzt schon an Cannes und Venedig. Ich hatte noch den Berlinale Drive und ich habe da schon mal Unterkünfte gebucht bei Airbnb. 2 Wohnungen, einmal in Cannes ist im Mai, Venedig ist im September. Die Wohnungen sind gebucht, die sind einigermaßen bezahlbar. Da können auch noch mehr Leute als nur ich wohnen. Deswegen müssen wir mal gucken, wer kann da vielleicht mitkommen. Lukas hat Bock. Und dann muss man in Cannes wieder schauen, wer ist überhaupt da, mit wem kann man überhaupt reden, wer hat überhaupt Zeit. Ne? Was ich bis jetzt so ein bisschen gehört habe von Cannes, ist es so, also der Akkreditierungszeitraum ist bis zum 31. März. Und es gibt so verschiedene Akkreditierungslevel und mit dem besten Level, ich weiß nicht, was das ist, blaue Karte oder gelbe Karte oder sowas, kommt man in die Filme am ehesten rein. Es ist aber auch wohl so, dass mit den schlechteren Akkreditierungen kann man die Filme dann doch nochmal 1-2 Tage später schauen und das reicht uns ja. Also für uns ist ja nicht wichtig, dass wir da wirklich zur Weltpremiere irgendwas berichten. Wir sind ja niemandem zu irgendwas verpflichtet, keinem Deutschlandfunk oder sonst wem, halt nur euch. Und ich denke mal, für euch ist es okay, wenn das nicht, also ich sag mal, für uns alle ist es, glaube ich, der Knaller überhaupt mal da zu sein, das wäre ja schon krass. Und das ist auch mein einziger Anspruch da, ne? Also akkreditiert zu sein und da zu sein, dann mal gucken. Und euch so ein bisschen mitzunehmen und die Leute, die das hören, sagen, ey, wie ist denn das in Cannes? Ist das wirklich so spießig? Ist das wirklich so piefig? Wo kann man billig was essen gehen? Und was laufen für Filme? Angenehmerweise laufen da ja, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, viel, viel weniger Filme als auf der Berlinale und viel, viel öfter. Also man wird die Sachen dann schon schauen können. Wir haben jetzt eine recht billige Wohnung. Und jetzt muss die Akkreditierung durchgehen. Ich klapper gerade mal so ein bisschen noch rum, für wen man noch was machen könnte. Für Leute, für die ich so noch schon mal geschrieben habe oder sowas, ob die einem Wisch schreiben, dass man nicht nur mit seinem kleinen Podcaster antanzen muss. Und dann mal schauen. Ich habe aber Okayes gehört, als wäre das auf jeden Fall möglich, da eine Akkreditierung zu kriegen. Wenn nicht, kann ich die Wohnung, die ich gebucht habe, immer noch stornieren. Das passt dann schon. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt und das wäre cool. Ich glaube, Venedig ist alles einfacher als Cannes. Also das ist leichter, sich da akkreditieren zu lassen, leichter in die Filme zu kommen und so weiter. Also der große Gegner, die große Challenge ist jetzt erstmal, wie kommen wir irgendwie mit diesem Podcast nach Cannes. Dann, was gibt es noch? Haben wir einen Kneipenabend gemacht im Leica Neukölln am letzten Donnerstag, vorletzter Tag der Berlinale für mich. Das war cool, da waren so 15 Leute vielleicht waren vielleicht da, also so ganz okay, ne, ganz, ganz coole Gruppe, wir haben so ein bisschen gequatscht über Filme, über den Podcast und so weiter, das hat total Bock gemacht auf jeden Fall und genau, das wird glaube ich erstmal so das Einzige sein, was es so an Community-Treffen gibt. Ich könnte mir noch vorstellen, ob man nicht eine Live-Folge vielleicht nächste Berlinale am Ende machen will, aber nee, jetzt waren 15 Leute da, also da bräuchte man schon ein paar Leute, man müsste es vielleicht ein bisschen früher ankündigen. Weiß ich nicht so genau, ob wir haben ein paar tausend Abonnentinnen, ob man da einen Raum voll kriegt, weiß ich nicht. Kann man mal gucken, wie das nächstes Jahr um die Zeit aussieht. Genau. Ach ja, eine Sache noch. Wir haben die Frage bekommen, auch die hätte ich auch gerne mit Wolfgang und Lukas und so diskutiert, aber ich dachte, ich gebe euch die Antwort jetzt einfach mal so. Wir wurden gefragt, ich sehe jetzt gerade nicht von wem, wie läuft das eigentlich so ab mit Filmpresseverführungen? Und das ist ja auch so die große Blackbox, vor der ich irgendwann stand und dachte, wie zur Hölle gehen die denn da eigentlich alle von Rocket Beans oder von da, wie gehen die denn eigentlich alle auf Presseverführungen? Wie macht man das? Und dann googelt man das so, Presseverführung Leipzig und findet nichts und wundert sich und da war quasi die Frage, wie kommt man auf eine Presseverführung drauf? Braucht man einen Presseausweis? Wie läuft es ab? Und das ist von Verleih zu Verleih unterschiedlich, kann man sagen. Also es gibt von eigentlich allen Filmen, die ins Kino kommen, eine Presseverführung. Also es ist, glaube ich, ganz selten, dass ein Film ins Kino kommt ohne Presseverführung. Normalerweise gibt es eine. Je nachdem, wie groß eure Stadt ist, desto wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher ist, dass es da eine Presseverführung gibt. Und man würde ja denken, Leipzig, wo ich wohne, ist eine große Stadt. Aber hier gibt es schon von vielen auch keine Presseverführung mehr. Das heißt, wenn ich einen Film von Fox sehen will oder von gut, Fox gibt's nicht mehr, ne? Aber von Universal war, glaube ich, auch so. Und Fox, als es Fox noch gab, dann muss man dafür nach Berlin fahren. Die Presseverführungen sind manchmal weit vom Kinostart. Also manchmal sind die Presseverführungen im November und dann kommt der Film so Mitte Januar oder sowas raus. Dadurch ist es für mich manchmal schwierig, die Cuts-Folgen zu planen, ne? Das ist eine der größten Sachen, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Als Planungsaufwand einfach. Also man muss dann schauen, oder ich muss dann schauen, der Film kommt jetzt ins Kino, wer kann den jetzt vielleicht gucken? Oder vor allem, also wen finde ich auch interessant, ja? Wer ist da mit einem Thema zum Beispiel vertraut, ist aber keine Filmkritikerin oder kein Filmkritiker, ja? Also wer weiß auch gar nicht, wann die Presseverführungen sind. Das merke ich oft so bei Journalistinnen und Journalisten, ne? Die sind in dem Thema drin, die finden das Thema cool, aber die haben natürlich keinen Plan, dass irgendwann Presseverführungen sind. Da muss ich halt gucken, zum Beispiel bei Malcolm, zum Beispiel in München, wann ist die Presseverführung zu dem Film in München? Kannst du da hingehen und dann reden wir darüber in 2 Monaten oder sowas. Dieses Netz zu durchdringen, ist so ein bisschen eine meiner Aufgaben, die ich so habe, um diesen Podcast zu planen. Woher weiß man das, wann die Presseverführungen sind? Gut ist es immer, so Kolleginnen und Kollegen zu fragen, die irgendwie auch was mit Film machen und in der Stadt sind. Da kommt man am schnellsten dran, wenn die nett sind. Ich habe auch, als wir mit Shots angefangen haben, ein paar angeschrieben, die haben gar nicht geantwortet. Also ein paar haben, glaube ich, auch keinen Bock, da ihre Insider-Infos rauszugeben. Am einfachsten ist es aber, alle Verleihe mal anzurufen. Da braucht man natürlich schon irgendeinen Grund, ne? Also für mich war das dann natürlich einfacher, würde ich sagen, als ich bei Detektor FM war. Jetzt bin ich überall auf der Liste auch für Katzen, ne? Aber das ist wahrscheinlich einfacher, als wenn man jetzt einen Filmpodcast hat, der noch ganz wenige Hörerinnen und Hörer hat. Man kann mal alle Verleiher anrufen und dann fragen, wie ist das eigentlich bei euch gemacht? Es gibt manche Verleiher, die schreiben dann einen direkt an. Ja, da gibt es bei den Verleih quasi jemanden, der macht das und schreibt es dann euch. Manchmal schreibt er euch das auch nur für die Stadt, in der ihr seid. Andere sind cool und schreiben es für ganz Deutschland und so weiter. Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Und also die Leute können ja nicht nachprüfen, ne, wie viele Leute einen Podcast hören und so. Das ist ja alles so ein bisschen geheim. Ich lüge da nicht, aber wenn ich mit irgendwelchen Verleihern Kontakt aufnehme, aber so, ich kann mir auch vorstellen, dass da ein bisschen viel geschummelt wird. Und manche sind hardcore. Also wo es schwer war reinzukommen, war Sony. Da hatte ich das Gefühl so für Once Upon a Time in Hollywood hatte ich dann angefangen, mal Sony anzufragen. Da hat man so gemerkt, das war knapp, also dass wir da rein durften, dass wir in Berlin auf die Pressekonferenz gehen konnten. Und so die ganz Großen, ne, das kann manchmal schwieriger sein. Manchmal ist es so, dass die Verleiher aber das nicht direkt machen, sondern einzelne Agenturen haben, die das machen. Da müsst ihr rausfinden, wer ist diese Agentur. Oder die haben einzelne Leute in eurer Stadt, die das machen, ne. So, das kann man schauen. Und in manchen Städten ist es so, das ist in Leipzig auch so, dass in einem bestimmten Kino so in Anführungsstrichen alle anderen Presseverführungen einfach sind. Also alle von so kleineren, das sind so 2-mal die Woche, sind da einfach Presseverführungen, kann man hingehen, kann man sich die Sachen angucken. Also so kann man einen Film vorher sehen, indem man zu einer Presseverführung geht. Man braucht dafür keinen Presseausweis. Ich habe sowieso noch für nichts, was ich jemals gemacht habe im Journalismus, einen Presseausweis gebraucht. Ist sicherlich gut, wenn man von einer Demo zum Beispiel berichtet oder sowas, aber an sich auch, um irgendwelche Videospiele zu testen oder auf irgendwie Gamescom zu gehen oder sowas, man braucht keinen Presseausweis. Reicht, wenn man für so Messeberichterstattungen ein Schreiben von der Redaktion hat und so weiter. Bei der Berlinale habe ich jetzt tatsächlich gepokert und mir selber das Schreiben geschrieben, also gesagt, ne, es gab mal Shots, jetzt gibt's Cuts, mache ich selber, kann ich akkreditiert werden, es hat auch geklappt. Bei Cannes würde ich nicht so hoch pokern wollen. Mal gucken, ob irgendwer andersheim nochmal auch ein Schreiben macht. Die zweite Möglichkeit sind Screener, ne? Also ihr könnt auch einen Screener anfragen. Screener gibt es meistens nicht für große Blockbuster-Filme, ne? Also Disney zum Beispiel, da ist es auch so, dass die Presseverführungen sind meistens so 2 Tage vorher oder so, bevor der Film kommt. Also so Avengers oder sowas, weiß ich noch. Ich glaube, der Film ist Donnerstag gekommen, wir haben den Dienstag gesehen oder so. Die wollen natürlich nicht, dass mitgeschnitten wird, dass hochgeladen wird und so weiter. Deswegen für sowas wird man höchstwahrscheinlich never ever einen Screener kriegen. Aber es gibt schon US-Produktionen, auch mit großen Stars, die auch Screener rausgeben. Ich glaube, DCM ist zum Beispiel so ein Verleih, die geben meistens Screener raus für diese Sachen. Also man kann Glück haben. Das heißt nicht, dass weil der Film irgendwie, weil mit Keanu Reeves ist oder mit Tom Cruise, dass es da auf keinen Fall einen Screener gibt. Kann schon sein. Aber so Universal, Sony, die Großen, ist eigentlich, hat man eigentlich keine Chance, einen Screener zu kriegen. Genau, meistens wollen die wissen, was habt ihr für einen Podcast, was macht ihr und sowas. Genau, dann kann man sich die Sachen vorher anschauen. Und manchmal muss man, wobei das war nur bei einer Amazon Prime-Serie, da musste ich bestätigen, dass ich über bestimmte Details nicht rede. Das gibt es ganz selten. Und bei, wo war das? Bei Once Upon a Time in Hollywood gab es Metalldetektoren und da durfte man keine Handys mit reinnehmen. Sonst steht meistens nur jemand davor und sagt Handy ausschalten. Und dann schaltet man halt das Handy aus. Genau. So funktionieren Pressevorführungen. Geil an Pressevorführungen ist, der Film fängt sofort an. Also es kommt keine Werbung oder so, es geht einfach sofort los. Geil ist auch, oft ist es im O-Ton. Kacke ist, es sind halt meistens nur so drei andere Hanse und man hat nicht so diese Stimmung, ne? Also sowas, wie weiß ich nicht, ich hab mal John Wick 3 im Kino oder sowas, flippen die Leute natürlich völlig aus. Das hast du bei Pressevorführungen nicht. Die Leute sind eher so ein bisschen nüchterner drauf, was aber auch angenehm sein kann. Manchmal ist die Stimmung so ein bisschen angespannt, ne? Alle wollen so ihre Notizen machen. Wenn man da mal aufs Handy guckt oder sowas, dann fängt man sich schon mal einen Spruch oder sowas. Aber gut, so ist es halt. Es gibt Kaffee und sowas meistens umsonst. So manchmal noch eine Cola oder irgendwelche, irgendwie Wasser oder sowas. Ja, manche kommen auch an, gehen an die Bar und bestellen sich irgendwie gleich 20 Sachen. Aber an sich, das ist an sich jetzt cool. Cool, dass es das noch gibt. Ich habe übrigens gehört, dass in Dresden zum Beispiel gibt es die schon bald nicht mehr. Und ich bin ja auch, wie ihr wisst, ich gucke ja nicht jeden Film. Sondern halt meistens nur die Sachen, die wir besprechen, plus irgendwelche Klassiker und so. Aber gehe nicht zu jeder Presseverführung. Deswegen sind die in vielen Städten gar nicht so gut besucht mehr. Und das ist in Leipzig eben auch so, ne? Also in Leipzig sollte man quasi mal öfter hingehen oder wenn ihr in Leipzig seid und für irgendwas schreibt, fragt mal an, damit die hier nicht aussterben. Genau. So, das war's soweit von mir und vom Stand des Projekts. Das habe ich 22 Minuten hier alleine geredet. Ich hoffe, das war okay. Und jetzt, ich weiß gar nicht mehr genau, worum es ging. Ich glaube, es geht um sehr brisante Sachen. Ich glaube, es gibt eben die Frage, ist Wolfgang religiös? Was kann man im Kino essen? Dann habe ich Samira gefragt, welche Recherchen sollten mal verfilmt werden? Das sind eigentlich ganz coole Themen in dieser Mailbag-Folge. Nächstes Mal versuchen wir dann, das ein bisschen länger wieder zu machen. Schreibt uns deswegen gerne eure Fragen. Die Fragen, die wir noch nicht gestellt haben, sind natürlich noch bei mir auf dem Konto, ne? Die nehme ich in die nächste Folge mit, aber gerne eure Fragen auch so zu aktuellen Entwicklungen oder sowas, zu News, auch zu Filmen, ne? Habt ihr Film XY gesehen? Wie fandet ihr den oder so? Könnt ihr uns alle fragen katzpodcast@yahoo.com. Und viel Spaß mit dem Rest vom Mailbag. Und ich bin jetzt hier mit Wolfgang und Lukas. Hi.
Hallo.
Hallo.
Wir haben ein paar Fragen bekommen und zwar fand ich eine ganz interessante Frage, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo die steht, ist Joshua will wissen, wo hilft mir denn eine kritische Sicht auf Filme im Alltag weiter oder hat es überhaupt einen praktischen Nutzen und gibt es ein Hörertreffen? Das kann ich beantworten, diesen Gedanken hatte ich noch nie, dass wir ein HörerInnen-Treffen machen für Katz. Vielleicht wenn Leute auf der Berlinale sind, kann man mal ein Bierchen trinken oder sowas und ansonsten weiß ich noch nicht, ob wir genug Leute in einen Raum kriegen in einer Stadt, aber kann man auf jeden Fall mal überlegen. Aber ja, was würdet ihr sagen, hilft einem eine kritische Sicht auf Filme auch im Alltag weiter?
Ich würde schon sagen, denn ich nehme meinen Alltag ja auch sehr filmisch wahr. Das heißt, ich beobachte Szenen, Gesten, Dialoge im Café, ich wollte jetzt wieder in der U-Bahn sagen, dabei fahre ich wirklich nie Urlaub, aber so generell in meinem Alltag, wenn ich Menschen begegne, nehme ich das sehr gerne filmisch wahr und analysiere das auch und das schafft auch eine gewisse Distanz zu manchen Dingen, die man nicht so nah an sich rankommen lassen will. Das ist also die eine Ebene. Die andere Ebene ist, dass das Kino und auch das kritische Sehen von Kinofilmen ja eben dann eine Schule des Sehens ist und eben das Kino leitet einen dazu an, Dinge in größeren Zusammenhängen zu betrachten. Denn oft werden ja große Geschichten erzählt, die aufgehangen werden an vielleicht 2, 3 Figuren. Und das ist sehr schön, weil man dadurch dann eben auch im Alltag gewisse Dinge sofort in einen Kontext stellen kann und sehen kann, dass diese eine Alltagsszene, die ich da vor mir habe, noch sehr viel mehr bedeutet als einfach nur das partikulare Ereignis.
Ja, ich glaube, dass das Kino gerade in der Art, wie es bestimmte Sachen einfängt und ausstellt, vielen Ereignissen aus dem Alltag die Selbstverständlichkeit nimmt. Also sie gibt ihnen irgendwie einen neuen Rahmen und man lernt ganz oft vermeintlich Alltägliches und Triviales nochmal anders zu sehen und überhaupt erst über eigentlich Selbstverständliches manchmal nachzudenken. Also das ist, was für mich Kinoerfahrung ganz oft macht. Ich gehe nach vielen Filmen durch die Welt und mir fallen auf einmal Sachen auf, die mir im Film in dieser Schule des Sehens, die schon angesprochen worden ist, gezeigt worden sind, die ich vorher übersehen habe. Und ich glaube, das ist ganz oft der Wert. Aber natürlich ist es nicht nur so ein reines Lehren und Lernen, also das Kino ist jetzt kein Volkshochschulkurs, sondern ich denke vor allen Dingen hilft es auch eben dabei, Sachen, die sich langweilig und belanglos anfühlen, wieder besonders empfinden zu lassen. Also ich glaube, Kino hat auch ganz stark die Möglichkeit, ganz viele Sachen in ihrer Schönheit einen eben zu offenbaren. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so, wie eben Schönheit im Leben immer nützt, einen insgesamt vielleicht nicht nur glücklicher, sondern auch irgendwie reflektierter, kritischer, vielleicht manchmal auch, ja, also, wie soll ich das jetzt ganz formulieren? Ich glaube tatsächlich, man entwickelt einfach einen anderen Blick und das ist ganz unabhängig von der Situation nützlich.
Das glaube ich auch, ne, dass man dann an der kritischen Betrachtung des Films dann auf einmal auch Dinge im Alltag erkennt, vielleicht in politischen Kontexten, die man vorher nicht so gesehen hat oder an sich mit dieser, also es ist ja auch immer eine Art Zwang, ne, also wenn du dann einen Podcast machen musst, musst du dann auch irgendwas sagen, also muss man sich Gedanken machen und schaut dann vielleicht nochmal ein bisschen näher hin, wenn man nicht nur ganz gefühlig argumentieren will. Ich muss aber sagen, dass mir das im Alltag oft abgeht, weil ich bei Filmen immer das Gefühl habe, und deswegen mag ich es auch so gerne über Filme zu reden, das ist so ein kleines Universum, das 2 Stunden aufgebaut wird und das war es dann aber auch. Und dann kann ich von dieser Richtung und von der anderen Richtung da irgendwie rangehen und dann vielleicht nochmal mit jemandem reden, der sich vielleicht näher mit der Thematik auskennt, überlegen, wer dazu vielleicht schon mal geschrieben und sowas. Und das ist dann so dieser Mikrokosmos, an den man rangeht dann mit der Hacke vielleicht. Und bei großen politischen Ereignissen habe ich immer so dieses Gefühl, die sind ja nicht auf 2 Stunden abgeschlossen. So, ich habe immer das Gefühl, ich weiß eigentlich aber noch vielleicht doch noch gar nicht genug dazu. Vielleicht muss ich doch nochmal irgendwie mir noch mehr dazu durchlesen oder, also ich habe das irgendwie, manchmal geht mir das so ab, dass ich denke, ich bin so ein super kritisches Individuum, wenn wir über Filme reden, aber wenn ich irgendwelche Bundestagsdebatten sehe, denke ich mir, gut, das klingt irgendwie plausibel und danach denke ich, nee, das war eigentlich überhaupt nicht plausibel, also ich weiß gar nicht, ob das so meine Sinne immer schärft für den Alltag, aber ich würde sagen, wahrscheinlich schon ein bisschen. Lukas.
Ja.
Eine Frage an Lukas Bawenschik hat Leon geschickt. Direkt auch, da wird man direkt auch gesiezt. Sind Sie religiös und falls ja, beeinflusst das Ihre Filmkritiken?
Ach, ich würde im weitesten Sinne sagen, ich bin katholischer Atheist, ich bin katholisch aufgewachsen und ich glaube, ein Teil davon bleibt eben in einem. Also das prägt die Ästhetik, das prägt sicher auch in weiten Teilen bestimmte ideologische Zugänge und ich würde halt sagen, ich mag den Gedanken, an etwas zu glauben, ich mag die Gedanken von religiösen Filmemachern sehr oft, das sind besonders oft religiöse Filmemacher, die mich im besonderen Maße berühren, aber selbst gläubig bin ich tatsächlich nicht und ich glaube, am ehesten bewundere ich die Fähigkeit zu glauben, mir fehlt sie nämlich.
Wie ist es bei dir, Wolfgang?
Ich bin Protestant mit großem Hang zum Katholizismus und bin auch jemand, der nach wie vor das Glaubensbekenntnis so nicht nur aufsagen, sondern auch unterschreiben kann. Und aussterbende Art, zumindest in Europa, würde ich sagen.
Was heißt das Glaubensbekenntnis unterschreiben kann?
Ich kann mich absolut, gehe ich absolut d'accord. Also ich habe, bei mir ist keine, bei aller Auseinandersetzung in philosophischer Natur mit atheistischen Fragestellungen, hat das nie meinen eigenen Glauben tangiert.
Okay, aber gehst du in die Kirche?
Ja, das halte ich so schlecht aus, weil die Filme so schlecht sind, die sich da vorne abspielen. Das ist ein ganz großes Problem. Hier haben die Katholiken wesentlich mehr Glück. Denn die katholische Messe hat ja eine sehr starre Form und die sorgt dafür, dass die Predigt kurz gehalten wird und dass der Pastor nicht viel Möglichkeiten hat, innerhalb dieses engen Rahmens auszuscheren. Obwohl das natürlich jetzt nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil immer stärker gemacht wird. Aber eigentlich wünsche ich mir ja so einen lateinischen Ritus zurück, also vorkonziliarisch, wenn man so möchte, wo einfach die Form stimmt und nicht so viele Peinlichkeiten im Altarraum entstehen, wie das zum Beispiel in der evangelischen Kirche oft so erleben ist.
Ja, das, also die Messe vermisse ich ehrlich gesagt nicht. Die Sonntagsmatinee scheint mir da ein ganz guter Ersatz.
Fabian hat eine interessante Frage, finde ich. Er schreibt, es gibt ein Zeitgeistphänomen, dem ich momentan recht ratlos gegenüberstehe. Eine Vielzahl meiner Freunde und ganz besonders Frauen hören ständig True Crime Podcasts und unterhalten sich darüber. Eine Freundin hat jetzt sogar ihren eigenen Podcast gestartet. Das Genre boomt, doch alles, was man dort zu hören bekommt, sind mehr oder weniger unterhaltsame Aufbereitungen von Wikipedia-Artikeln über Massenmörder, Sekten oder Verschwindefälle, oftmals noch mit ein bisschen Küchenpsychologie gewürzt. Der Massenmörder wurde schon als Kind nicht von seinen Eltern geliebt und außerdem hat er als Kind auch Schnecken angezündet. Woher kommt diese Begeisterung für True Crime und wieso werden in True Crime Formaten Massenmörder und Sektenführer so banal psychologisiert? Wie steht ihr diesem Phänomen? Das gibt es ja nicht nur im Podcast, sondern es gab ja auch viele, ja. Es gibt ja schon ganz früher auch schon auf RTL 2 und weiß ich nicht, das ist ja kein neues Format, aber Netflix hat ja da auch große Wellen geschlagen mit zum Beispiel Making a Murderer und sowas. Seid ihr True Crime Fans?
Nein.
Überhaupt nicht. Ich sehe das auch nur als ein Phänomen, dass ich mir so erkläre, dass es eine große Lust gibt, seine Normalität sich beweisen zu können, dadurch, dass man sich was anhört von irgendjemand, der was ganz Schlimmes getan hat, der ein Verbrecher ist, der auch eine kranke Psyche hat und der schon als Kind wahnsinnig war oder so, um sich selbst so einzumummeln in seiner Spießigkeit, Bürgerlichkeit. Ich sehe sie vor mir mit viel Decken und umgeben von Organza-Dekostoffen, wie sie diese True-Crime-Sachen hören, um sich ein bisschen zu fürchten von dem, was da draußen ist und genügend Gründe zu haben, drin zu bleiben.
Ja, das ist der wohlige Schauer, das ist auch so eine voyeuristische Sehnsucht an diesen ganzen Morden, an all dem Schrecken da in der Welt draußen irgendwie teilzuhaben. Aber man möchte nicht einfach der Schaulustige sein, der sich daran ergötzt, sondern man bekommt so ein intellektuelles Mäntelchen über das Ganze gestützt. Man bekommt hier die Psychologen, die interviewt werden und man bekommt die ganzen Experten und man kann sich das dann als Großerkenntnis, als Lehrstunde verkaufen. Das ist so ein bisschen wie bei den alten Schulmädchenreporten immer tatsächlich Reporter daneben gestellt worden sind, die einem dann gesagt haben, ja, wir erforschen hier die Sexualität, aber dabei ging es natürlich eigentlich nur um, ja, den Lustgewinn. Und ich glaube, so ähnlich funktioniert das hier eben auch.
Ich finde, es ist ja eine ganz große Lust und eine große Freude, wenn man für sich selbst entschieden hat, dass man sich für manche Dinge überhaupt gar nicht interessiert. Ja. Und das ist bei mir bei True Crime tatsächlich auch völlig der Fall. Ich glaube, also ich habe nur Making a Murderer damals auch mal angefangen und so und ich finde irgendwie dieses, das dann ist ewig so auf und war er es jetzt wirklich und war er es und die Antwort gibt's dann in 7 Folgen. Ich denke mir dann so, ja, entweder, also wirklich, ich lese mir den Wikipedia-Artikel durch, wenn mich das interessiert oder nicht. Ich verstehe nicht so ganz, was diese Fiktionalisierung dieser Verbrechen soll, merke aber gleichzeitig auch, weil das ist auch so eine Art Schwäche, dass ich auch, wenn Leute davon, ich will das immer gar nicht wissen. Also ich habe so auch Freundinnen, die sagen, ja, und dann war doch auch hier in Leipzig mal vor 2 Jahren dieser Axtmörder auf der Georg-Schwarz-Straße und sowas. Und ich weiß auch nicht, ich habe dann immer so das Gefühl, wenn ich möchte, dann kann ich mich mit bestimmten Thematiken auseinandersetzen. Und wenn das im Film so komplett fiktionalisiert ist, finde ich es interessant, was Menschen darüber für eine Aussage treffen wollen. Aber nur so die Lust daran, dass furchtbare Dinge auf der Welt passieren. Ich meine, das weiß man halt auch irgendwie schon so ein bisschen. Ne? Ich will es aber auch nicht abwerten. Ich kann auch die Faszination auch irgendwie ein bisschen verstehen, aber ich glaube, man braucht einfach so eine grundsätzliche Faszination daran. Und dieses, also ich würde das nicht immer als Küchenpsychologie auf jeden Fall beschreiben. Das ist schon sehr interessant, warum Massenmörder, warum Serienmörder diese ganzen Sachen begangen haben. Und es gibt bestimmt interessante Formate, die das stärker ausleuchten, die dann auch ja ganz, ganz gute, spannende Aussagen machen. Ich weiß nur, dass ich habe das aber auch wirklich Jahre, nachdem das halt der Riesenhype war, habe ich Serial gehört, diesen berühmtesten True Crime Podcast und einen der berühmtesten Podcasts der Welt. Und ich fand das ganz grauenhaft, weil da überhaupt nichts, also da kommt nicht mal dann was raus am Ende. Es ist halt wirklich, es sind 10 Folgen von, wir gehen jetzt nochmal dahin, wir gehen jetzt nochmal dahin, wir reden nochmal mit dem und am Ende, ja, wir wissen immer noch nicht, ob er das war oder nicht. Und dann denkst du, ja gut, okay, wenigstens das hättet ihr doch jetzt irgendwie machen können, ja.
Eins noch zu so Formaten wie zum Beispiel Serial und Making a Murderer. Ich glaube, dass solche Formate auch so eine diffuse Unzufriedenheit im Politischen eben hervorbringen, weil sie ja immer vorgeben, sich mit dem Justizsystem und zum Beispiel auch mit verschiedenen Ethnien zu beschäftigen, mit der Ungerechtigkeit dieses ganzen Systems. Und ich glaube, wenn man da keinen materiellen Erklärungsansatz findet, dann nimmt man ganz oft halt so diesen True Crime Rahmen, um mit so einer, ja, mit so einer Establishment-Kritik irgendwie umzugehen und die einzufügen. Also diese Idee, da ist irgendwie so eine große diffuse Macht in der Justiz, die viele Leute wie in Serial oder in Making a Murderer eben zu Unrecht verurteilt. Und ich glaube, das greift auch so eine, ja, diffuse Verstimmung in der allgemeinen Bevölkerung, gerade in den USA, auf.
Frage von Leon, was esst ihr beim Filmschauen?
Nichts. Nie. Ich muss, jetzt werde ich aber hier so ein bisschen privat, anekdotisch, aber es ist offenbar gewollt, die Frage fordert es heraus. Ich esse ja 3-mal am Tag oder nur 2-mal am Tag. Das heißt, ich frühstücke um 7 und ich esse abends gerne um 18 Uhr. Mittags esse ich meistens nur ein Stückchen Kuchen und ich esse nie irgendetwas zwischendurch. Und so komme ich gar nicht in Versuchung, bei einem Film irgendwas zu essen. Im Kino trinke ich auch gar nichts. Ich konzentriere mich wirklich ganz auf den Film. Es kann sein, wenn ich mir zu Hause einen Film ansehe, dass ich dann meine geliebte Cola Light dazu trinke, aber sonst passiert da eigentlich nichts.
Ja, ich bin auch kein großer Kinoesser. Ich werde in meinem Leben schon auch mal hier und da ein Popcorn oder ein Schokoriegel oder so gekauft haben. Aber gerade wenn ich allein im Kino bin und ich bin, glaube ich, öfter allein im Kino, als ich es mit Menschen bin, verzichte ich dann auch weitestgehend darauf. Zu Hause, puh, wenn es zeitlich nicht anders passt, vielleicht eine Kleinigkeit dabei, aber meistens bleibt es da dann auch beim Trinken. Ich trinke tatsächlich Pepsi Light, einfach nur, um mich von Wolfgang abzuheben.
Und ja, Lagerfeld trank ja auch Pepsi Light.
Ja, das
was ich nicht so ganz verstehen kann. Ein Mann von Geschmack und dann, naja. Wie ist es dann bei dir, Christian?
Ja, alles. Ich esse alles beim Film gucken, worauf ich Lust habe. Ich
bringe immer so einen gebratenen Truthahn mit ins Kino.
Ich gehe auch schön, kauf gar nicht an der Kinokasse, sondern gehe irgendwie in den Supermarkt, kauf Chips und 2 Bier und schmuggel das dann rein und sowas. Also ich habe da keine Allüren und das würde mich bei euch interessieren. Wahrscheinlich könnt ihr nur sagen, dass ihr das nicht macht, aber guckt ihr auch mal einen Film nebenbei. So wie man früher lief Kabel 1, man hat eingeschaltet, der Film lief schon 30 Minuten und dann macht man sich was zu essen und kriegt es halt so nebenbei mit. Oder seid ihr immer bei jedem Film komplett zu 100% bei der Sache?
Ja, also das kennt sich nicht nebenbei. Also ich mache mal irgendetwas nebenbei, dann mache ich mir vielleicht irgendein Live-Konzert an bei YouTube. Ich habe jetzt gerade Engelbert Humperdinck für mich wiederentdeckt. Ja, Release Me, Let Me Go, der hat einen Auftritt bei der Helene Fischer Show und jetzt gucke ich mir gerne Engelbert-Konzerte dort an im Internet, das ist sehr, sehr amüsant und sowas mache ich nebenbei, da brauche ich jetzt nicht höchste Konzentration für, aber Filme nebenbei kann ich mich gar nicht dran erinnern, wann ich das mal gemacht habe.
Also ich glaube, wenn ich längere Texte, also zum Beispiel wie jetzt für diese Blu-ray-Veröffentlichung, zu denen ich was beigetragen habe, und einen Film jetzt schon 4 oder 5 Mal innerhalb relativ kurzer Zeit gesehen habe und den in- und auswendig kenne, dann habe ich den manchmal im Hintergrund laufen, während ich andere Dinge tue, um so ein bisschen den Rhythmus und so die Struktur des Ganzen mir so bewusst zu machen und die so, ja, auch wirklich so ins Unterbewusste rutschen zu lassen. Aber in der Regel, wenn ich etwas tue, also was weiß ich, spazieren oder joggen gehe oder einkaufe oder so, dann höre ich dabei Podcasts oder Musik oder auch mal gar nichts. Aber Filme gucke ich, glaube ich, nur sehr, sehr selten. Also es mag vorgekommen sein, dass ich schon mal dann auf mein Handy geguckt habe, weil irgendwie eine Mail reingekommen ist oder so. Aber in der Regel bin ich dann doch sehr, also auch zu Hause sehr diszipliniert beim Filmgucken.
Ja, diese Malek-Trilogie da, diese 3 Filme, da habe ich auch mal was nebenbei geguckt und mal den Laptop durch die Wohnung getragen, mal den Abwasch gemacht, während dann da über Ben Affleck durch das Meer gelaufen ist. Doch, das, da kann ich mich nicht vor verwehren. Doch, ich finde das manchmal auch in Ordnung, aber wenn man natürlich dann drüber reden will, dann schaut man dann nochmal genauer hin. Ja, das wären eigentlich so, glaube ich, die Fragen gewesen. Vielleicht noch einer an Wolfgang. Auch da wird man auch hier auch gesiezt. Wie gefallen von Leon nochmal, wie gefallen Ihnen die Filme von Wes Anderson?
Durchaus ganz gut. Also nicht alle. Manche sind ein bisschen zu possierlich, aber ja, das ist eigentlich ein Regisseur, vielleicht auch mal einer für ein Special, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Er ist ja nicht harmlos.
Ja, Lukas, du bist auch, hast dich einen Wes Anderson Apologeten genannt, weiß ich noch, als ich bei Longtech damals zu Gast war, zu dem Hundefilm Isle of Dogs.
Ja, das war auch, glaube ich, der einzige, mit dem ich so richtig massive Schwierigkeiten hatte. Ich bin tatsächlich jetzt kein Fan, aber ich sehe die meisten Filme von Wes Anderson mit großem Genuss. Also gerade Rushmore war nicht vielleicht prägend, aber ich finde diese Filme haben eine ganz interessante Note, stehen ja irgendwie sehr klar in so einer Tradition von so Leuten wie Paul und Pressburger, auch viele der Dramen so dieser 50er und 60er Jahre im britischen und amerikanischen Kino. Und ich kann gerade mit dieser Künstlichkeit, habe ich oft das Gefühl, dringt er dann doch weiter an Wahrheiten heran, als manche das eben mit einem ganz besonders ausgestellten Realismus schaffen. Und ich mag die Filme von Wes Anderson schon sehr gern, bis eben auf einzelne Ausnahmen. Darjeeling Limited ist jetzt auch nicht mein Lieblingsfilm, aber ansonsten, ja, gefallen mir weitestgehend sehr gut.
Mit dem habe ich damals angefangen. Deshalb bin ich, glaube ich, zu Wes Anderson gekommen, weil ich ein 2008 freiwilliges soziales Jahr in Indien gemacht habe. Und dann dachte, ach, da guckst du doch mal, da die Limits bestimmt total authentisch, was da erzählt wird. Und da bin ich da so reingerutscht. Und gut, ich bin ja Spätfilm sozialisiert und deswegen fand viele von den Filmen sehr, sehr gut, haben mir sehr gut gefallen. Aber das ist so eine Gruppe an Regisseuren, auch Tarantino, auch Noah, also die großen heutzutage, die wirklich jeder kennt, bei denen ich das Gefühl hatte, da wäre, glaube ich, ein Cut-Special vielleicht doch eher erstmal uninteressant. Vielleicht machen wir erstmal ein paar andere und nicht die, vielleicht wird es sich ganz gut klicken, aber zum Beispiel hoffe ich, dass wir nicht jetzt in diesem Jahr noch ein Tarantino-Special zum Beispiel machen müssen, weil ich glaube, das kann man noch mal ein bisschen sacken lassen. Ach ja, eine Frage noch, Wolfgang, warum bist du nicht auf Letterboxd, fragt Stefan.
Ich habe dieses System ja erst vor kurzem begriffen und man bewertet dort Filme, also man schreibt da Texte. Und ich mache ja nun Filmanalysen. Ich bin hier im Podcast und sonst ständig irgendwo im Podcast und schreibe noch für Zeitungen. Ich habe auch einfach keine Zeit, das auch noch zu machen. Das schaffe ich einfach auch zeitlich nicht und weiß auch nicht so ganz jetzt, was für mich daran sinnvoll wäre, weil ich ja schon so viel publiziere. Dann müsste ich ja das nochmal dort wiederholen eigentlich nur. Und das, glaube ich, wäre alles dann so doppelt. Und ich habe das System ist, glaube ich, sinnvoll, wenn man auch damit seine Filmsammlung pflegt und man kann dann so einen eigenen Rechenschaftsbericht anlegen, was man so im Jahr über gesehen hat und kann das auch quasi als Notizbuch nutzen. Ja. Aber das ist bei mir vollkommen anders. Also ich sehe natürlich auch mehr Filme, als ich bespreche, aber das fließt dann irgendwie auf Word-Dateien oder so ein, was ich mir für Notizen dazu mache. Und das hat dann oft auch gar nichts von einer Rezension oder so, sondern es sind irgendwelche thematischen Dinge, die ich mir merke, dass ich darauf mal irgendwann in einem Essay zurückkomme, der aber dann gar nichts mit diesem Film an sich zu tun hat. So ist meine Arbeit, ist da beim Sehen sehr assoziativ und glaube ich, würde sich gar nicht so eignen dann für Letterboxd.
Also ich glaube, bei mir besteht der Sinn auch nur noch darin, tatsächlich dieses Tagebuchartige, diese einfach wirklich das Festhalten, das und das habe ich dann und dann gesehen, weil also ich erinnere mich zum Beispiel an viele Berlinale-Filme einfach gar nicht mehr. Die werden komplett aus der Erinnerung getilgt und da ist es dann oft ganz praktisch nochmal nachzuschauen, was hat man denn tatsächlich gesehen und ich trage dort eigentlich in der Regel auch nur noch das ein, was ich anderswo geschrieben habe, verbinde es damit, beziehungsweise ab und zu, wenn ich irgendwie so etwas, das zu lang vielleicht für Twitter ist, aber wo irgendwie 2, 3 Gedanken sich gesammelt haben, dann werden die da eingefügt. Aber insgesamt ist es auch, glaube ich, mehr so der Gedanke, das festzuhalten, damit man bei manchen Filmen, die grauenhaft war, die man lieber vergessen möchte, wenigstens noch den Eintrag hat und sich in Erinnerung behält, ja, das habe ich auch gesehen.
Obwohl es ja schön ist, doch wenn man es vergisst, oder? Das ist so, wie es in einem Lied von Willy Milovic heißt, die Zeit, die alte Bügelfrau macht alles wieder glatt.
Ja. Ach, ich finde den Effekt ganz amüsant, sich nochmal das dann anzuschauen und zu merken, ach, das habe ich gesehen. Also einfach so diese Diskrepanz von, man straft den Film dann durch sein eigenes Nicht-Erinnern, man aber erinnert sich aber noch an das Nicht-Erinnern.
Das Unangenehmste ist auf jeden Fall, das unangenehmste Gefühl der Welt ist, wenn man die Letterboxd-App hat, dann kriegt man immer so eine Benachrichtigung, wer eine Rezension von einem geliked hat. Und das ist ganz unangenehm, wenn ich dann sehe, jemand hat eine Rezension von mir geliked von aber vor 5 Jahren.
Ja, das ist so, schrecklich.
Oh Gott, oh nein, weil da war noch die Zeit, wo man dachte, ah, das ist alles auf Englisch, man muss alles auf Englisch schreiben, dachte ich auf jeden Fall. Bei Lukas, bei dir auch jetzt bei den Lynch-Filmen ist auch interessant, weil die hast du, glaube ich, so 2013 gelockt oder sowas. Da merkt man dann auch schon so ein bisschen. Also das finde ich ganz cool, dass ich sehen kann, quasi wenn ich jetzt einen Film gesehen habe, wer von, also mittlerweile, früher bin ich da auch nur halt irgendwelchen seltsamen US-Kritikerinnen und Kritikern gefolgt, die ich gar nicht kannte, aber mittlerweile folge ich halt mehreren Leuten, die auch bei Katz zu Gast waren und so, ist manchmal ganz interessant. Wir haben die eigentlich unterschiedliche Filme wahrgenommen und ich persönlich finde diese Sternebewertung, natürlich denke ich nicht, man kann einfach so einen Film nach Sternen bewerten, aber ich habe da bei mir so für die verschiedenen Sterne so Gefühle, so wie fand ich das ungefähr, ist es ganz besonders oder eher mittelmäßig und sowas, und das finde ich manchmal ganz interessant, mir das gerankt anzugucken am Ende des Jahres, wie hast du das eigentlich also im Zeitpunkt des Schauens wahrgenommen, weil sich das ja dann nochmal nachträglich verändert und genauso als Tagebuch und Podcast-Planung muss man auch sagen, ich kann manchmal dann schauen, mega überwachungsmäßig, wer hat denn einen Film schon gesehen? Also, ne, wenn ich weiß, okay, wir reden darüber in 2 Wochen, dann kann ich mal gucken, hat den denn schon irgendwie Tino Hahn auf Letterboxd gelockt, weil er den irgendwie auf dem Festival gesehen hat vor 3 Monaten oder sowas? Dann kann ich, dann muss ich nicht jeden einzeln anschreiben. Ja, ja, da habe ich auch hier mein kleines Panoptikum namens Letterboxd.
Ich glaube übrigens, den Fragesteller, war das Leo?
Ja.
Den habe ich tatsächlich, glaube ich, in Köln auf dem Filmfestival mal getroffen. Schöne Grüße.
Leon.
Kann aber, okay, dann vielleicht doch nicht. Mal sehen. Wenn ich ihn getroffen habe, dann soll er sich bitte gegrüßt fühlen.
Und danke an alle eure Fragen. Das hat nämlich super geklappt, weil ich habe ganz panisch, weil wir gestern, also ne, das ist, wir kommen jetzt aus der Vergangenheit, aber gestern kam die letzte Roundup-Folge und da hatten wir eine Frage. Und dann habe ich gesagt, ihr müsst sofort Fragen schicken. Wir haben irgendwie hunderte Fragen bekommen. Also danke, dass ihr beide noch mit mir drüber geredet habt und diese Fragen beantwortet habt und wir ja Einblicke hier bekommen haben in eure Religiosität zum Beispiel. Ich bin nämlich
Agnostiker,
würde ich sagen. Ja, und auch nicht, ich bin ja in mit Osteltern im Westen aufgewachsen, also das gab es bei uns nicht, Kirche und sowas. Nur gut, dankeschön.
Bitte.
Vielen Dank.
Und ich bin jetzt hier mit Juliane Löffler und Samira El-Wazil. Hi.
Hallo.
Ich wollte euch mal fragen, wir haben ja diesen Monat schon über Bombshell geredet, ob ihr andere, ihr seid ja beide Journalistinnen, andere Recherchen habt, von denen ihr sagt, die müssten eigentlich mal verfilmt werden.
Das jetzt frisch rausgekommene Interview mit UN-Folterexperte Melzer, ich glaube Robert war sein Vorname, ich muss nochmal nachschauen, über den Umgang mit Julian Assange. Das ist ein Riesending. Also das muss unbedingt verbreitet, veröffentlicht und in irgendeiner Form aufbereitet werden.
Das rollt diesen Fall nochmal ganz neu auf, ne? Auch diese Anschuldigung der Vergewaltigung und sowas wird da nochmal auch eingeordnet, ne?
Genau. Also die Verfahrensfehler, auch wirklich Recherche, also auch Verschlampungen beziehungsweise bis hin zu intentionellen Vertuschungen. Es ist also das Bild, was er jetzt zeichnet, beziehungsweise den Report, den er jetzt dazu vorbereitet ist, wirft nochmal ein ganz, ganz neues Licht auf alles und wird uns, glaube ich, oder wird die Öffentlichkeit noch lange beschäftigen, beziehungsweise sollte es tun.
Was fandst du daran so spannend, jetzt das nochmal so von ihm erklärt zu bekommen?
Ich glaube, ich hatte ein voreingenommenes Bild, was die Vergewaltigungsvorwürfe in Bezug auf Assange anging. Ich hatte das nie so durchgehend oder kohärent aufgearbeitet für mich, sondern wusste einfach, was man so tagesaktuellen Geschehen mitbekommt. Und da war einfach die letzte Information, ich hatte Assange Vergewaltiger. Und nun arbeitet eben dieser unabhängige Beobachter, der ja auch nichts davon hatte, irgendwie einen Assange zu protegieren, den ganzen Hergang nochmal so präzise auf, erklärt auch die Aussagen der vermeintlichen Opfer, die selber gar nicht gegen Assange eine Anzeige erstatten wollten, und erklärt das Verhalten der schwedischen Polizei und dann nochmal die ganzen politischen Implikationen, die zu dem Zeitpunkt dahinter stand. Und man muss den ganzen Fall einfach nochmal aus einem anderen Licht betrachten.
Mhm. Ja, fand ich auch total spannend zu lesen. Juliane, hast du eine Recherche für uns?
Darf ich 2 Sachen sagen?
Na klar, darfst du auch 5 Sachen sagen.
Ich glaube, die Welt verträgt noch einen zweiten MeToo-Film und letzte Woche ich glaube letzte oder vorletzte Woche hat ja Jessica Mann ausgesagt gegen Harvey Weinstein und ich habe diese Aussage gelesen, also die Berichterstattung über die Aussage, und fand es nochmal so eindringlich. Natürlich kann man auch den Harvey Weinstein-Film Fall sehr gut nochmal verfilmen. Ich finde, das schadet gar nicht, das nochmal zu machen. Und es gibt,
was fandst du da so interessant an der Aussage? Also was hat das nochmal so zusammengefasst?
Ich weiß nicht, wie explizit ich das jetzt wiederholen kann, aber im Prinzip es gibt 2 Sachen, die ich daran interessant fand. Das eine ist, dass sie sehr drastisch, einfach sehr, einen sehr extremen Fall, also da geht es um aufeinander urinieren, hat sie mehrfach, sagt sie, also mutmaßlich zum Oralverkehr gezwungen. Es hat als einvernehmliche Beziehung angefangen. Es ist dann uneinvernehmlichen geworden. Da stellt sich aber auch nochmal so die Frage, wie einvernehmlich sind Beziehungen bei so extremem Machtungleichgewicht? Also da kann man extrem viel dran erzählen. Das Zweite, was ich interessant fand, ist, dass sie eine sehr ambitionierte oder eine junge Frau war, die Schauspielerin werden wollte und jetzt tatsächlich nicht Schauspielerin geworden ist, sondern diese Karriere aufgegeben hat daraufhin, was sozusagen der Widerspruch ist zu dieser Erzählung von Frauen machen es, damit sie erfolgreich werden. Ja, also es kann ja auch das Gegenteil passieren, weil mutmaßlich sexueller Missbrauch passiert, enden Karrieren. Und Frauen wenden sich von Berufsfeldern ab oder von Berufen. Oder Opfer generell von sexuellem Missbrauch. Das finde ich interessant. Das kann man ruhig nochmal alles erzählen. Und das zweite ist ein ganz anderes Thema. Und zwar gibt es einen Podcast, der heißt The Cut. Den gibt es immer noch, aber der wird nicht mehr produziert. Und der ist von Gimlet Media und wird von Molly Fischer gehostet. Eine ganz tolle Journalistin. Und da gibt es eine Folge, die heißt Hi, It's Us, Your 30 Long Lost Siblings. Und es geht um mindestens 30 Geschwister, die erst im Laufe der Jahre herausfinden, dass sie Geschwister sind. Und wie können es 30 Geschwister sein? Sie sind durch künstliche Befruchtung entstanden. Und es gibt so ganz lustige Zufälle, wie zwei lesbische Paare treffen sich auf dem Spielplatz, freunden sich an, merken, dass ihre Kinder sich irgendwie extrem ähnlich sehen und finden dann durch Zufall heraus, dass sie denselben Spendervater haben. Und diese ganzen Kinder, die auch sehr unterschiedlich alt sind, finden zu einer Gruppe zusammen und werden interviewt in diesem Podcast. Und es stellt sehr grundsätzlich die Frage nach, was ist Familie, was ist Verwandtschaft, was ist Elternschaft. Und es ist eine ganz, ganz tolle Folge. Und ich dachte, das könnte man eigentlich gut mal als Dokumentarfilm oder auch als Spielfilm nacherzählen.
Spannend. Es gab mal irgend so einen Film, wo einer ganz, ganz viele, ja?
Weißt Three du Identical Strangers, der war Oscar nominiert, das war eine Doku, aber es waren nicht ganz viele, es waren drei Drillinge, die sich erst im Erwachsenenalter kennenlernen und feststellen, dass sie Drillinge sind. Das ist drei New Yorker Drillinge, auch ganz, ganz faszinierend. Aber ja, mit 30 natürlich potenziert sich, glaube ich, die Aufdeckung und die Brisanz der Geschichte nochmal ums Zehnfache, buchstäblich.
Eine Frage, die ich auch schon mit Wolfgang und Lukas gerade besprochen habe, das würde mich mal aus eurer Sicht interessieren. Uns hat Fabian geschrieben, einer unserer Hörer, der meinte, es gibt ein Zeitgeistphänomen, dem ich momentan recht ratlos gegenüberstehe. Eine Vielzahl meiner Freunde und Freundinnen hören ständig True Crime Podcasts und unterhalten sich darüber. Eine Freundin hat jetzt sogar ihren eigenen Podcast gestartet. Das Genre boomt, doch alles, was man dort zu hören bekommt, sind mehr oder weniger unterhaltsame Aufbereitungen von Wikipedia-Artikeln über Massenmörder, Sekten und Verschwindefälle, oftmals noch mit ein bisschen Küchenpsychologie gewürzt. Woher kommt diese Begeisterung für True Crime und wieso werden in True Crime-Formaten Massenmörder und Sektenführer so banal psychologisiert? Ich habe euch darauf nicht vorbereitet, aber es würde mich interessieren, hört ihr True Crime-Formate? Findet ihr das interessant oder ist es eher gar nichts für euch?
Ich hasse True Crime-Formate. Ich finde, das ist so für mich so gratis Gewalt gegen Frauen, weil es sind also vornehmlich weibliche Opfer ganz gerne. Es ist so ein Gruselgeschichten für Erwachsene, weil ist ja echt irgendwie Weiterdenkung von XY-Geschichten. Und ich mag nicht, dass man sich mir sind die Aufbereitungen zu sensationalistisch für das, worum es schlussendlich geht. Es ist ein bisschen wie die Ted Bundy-Dokumentation auf Netflix und die Ted Bundy-Verfilmung auf Netflix. Das Ganze ist zu formalisiert und zu zum Teil auf Spannung hin ästhetisiert worden, damit es halt unterhaltsam ist. Und ich finde einfach den Tod einer zerstückelten Frau oder die Vergewaltigungen oder sowas so hin zu deichseln, dass es unterhaltsam ist und Cliffhanger hat, das finde ich immer total problematisch. Die einzige Ausnahme, das ist aber kein True-Crime-Format, aber vielleicht, ich weiß gar nicht, was das für ein Genre ist, ist Serial gewesen, wo es ja um eine Aufbereitung von einer Anklage ging gegen einen Afroamerikaner und 20 Jahre später versucht die Journalistin herauszufinden, ob er schuldig war am Mord seiner Freundin oder nicht. Das war auf eine bedächtige und irgendwie auch sachlich pragmatische Art und Weise gemacht worden, die dem Fall auch gerecht wurde. Aber sonst finde ich immer, True Crime Formate ist immer so, ich fühle mich nicht wohl dabei, dass das so für mich so aufbereitet wird als Hörer, wie so ein Gruselmärchen.
Ja, nö, kann ich gut verstehen. Also ich höre gar keine True Crime Podcast Folgen, mache ich nicht. Deshalb kann ich nicht so viel dazu sagen. Ich leide aber unter demselben Problem. Sehr viele Personen aus meinem Umfeld hören das. Also vielleicht muss ich mich irgendwie doch mal damit beschäftigen. Andererseits, Samira, wenn du so davon erzählst, denke ich, vielleicht fange ich einfach gar nicht erst an.
Also ich meine, handwerklich gut gemacht ist ja Zeitverbrechen. Aber das Thema oder die Grundprämisse stört mich schon. Das heißt, selbst handwerklich gut gemachte Ausgestaltung dieses Genres schaffen es nicht, mein Herz zu erwärmen.
Ich frage mich noch, wo ist eigentlich dann, genau, warum? Es gibt es bei vielen Leuten, Wolfgang und Lukas meinten das auch und ich höre das auch nicht. Und gleichzeitig würde man sich aber einen Film, also eine fiktionalisierte Version davon ja anschauen, wo dann auch, und da würde man dann auch sagen, ah, super, dass dieser Fall nochmal jetzt hier rausgebracht wurde, jetzt hat er endlich nochmal gesellschaftliche Relevanz und ich denke mal, ich tippe mal, dass ja gut produzierte True-Crime-Formate, wo es jetzt nicht so um den Axtmörder der Woche geht oder sowas, ja schon auch die Möglichkeit haben, da nochmal ein neues Licht zu werfen auf verschiedene Fälle. Man kann ja fast sogar im weitesten Sinne sagen, dass Leaving Neverland auch so eine Art True-Crime-Dokumentation ist, wo halt zwei Leute eben erzählen, was Michael Jackson gemacht hat und so weiter. Also ab und zu kann das ja schon auch nochmal dazu führen, dass nochmal Sachen gesellschaftlich relevant werden, dass vielleicht Opfer auch gehört werden, deren Stimmen man bisher noch nicht gehört hat, was ich nur nicht... Also, ich habe das Gefühl, es passiert so viel Schlimmes in der Welt, ich muss es nicht, mir nicht auch noch jede Woche random quasi irgendwie nochmal so erzählt geben. Aber ich denke mal, dass da trotzdem Potenzial drinsteckt, auf jeden Fall in dem Format.
Ich glaube, es kommt auf die Intention drauf an. Also ist die Intention unterhalten oder informieren? Wenn sie informieren ist, dann bin ich bei dir, dann sage ich, klar, es ist natürlich gut, dass das ins Blick der Öffentlichkeit gerückt wird. Wenn es aber einfach nur aus reinen Unterhaltungszwecken ist, und das habe ich einfach manchmal den Eindruck, dass das der Fall ist, aber ich lasse mich auch gerne Lügen strafen, dann ja, dann finde ich das dem Thema einfach nicht fair gegenüber, nicht gerechtfertigt.
Würdet ihr The Missing Crypto Queen als True Crime Format bezeichnen?
Was ist das?
Aha, das ist von der BBC eine sechsteilige Serie über Dr. Ruger, die so eine Art Fake-Bitcoin-Währung aufgebaut hat. Und die BBC hat eine sechsteilige Reihe dazu gemacht. Es geht im Prinzip um eine Kryptowährung, mit der ein Milliardenbetrug initiiert wurde und eines Tages verschwindet Dr. Ruger und sie machen sich auf die Suche nach dieser Person und decken sozusagen on the way das ganze Ausmaß dieses Milliardenbetrugs auf.
Ja.
Extrem gut, kann ich empfehlen, weil da passiert genau das, ist eine Mischung aus, es ist total informativ, man lernt sehr, sehr viel, auch über Kryptowährungen und über sozusagen Verbrechen in der digitalen Geldwelt und gleichzeitig ist es sehr unterhaltsam, weil sie die ganze Zeit auf der Suche nach dieser Figur sind und man natürlich sich die ganze Zeit fragt, finden sie sie jetzt endlich? Und ja, sie finden sie nicht am Ende.
Hm. Ja, an sich True Crime, ne? Das ist ja also echte Verbrechen, es muss scheinbar um Verbrechen gehen, die tatsächlich passiert sind, da kann man natürlich vieles irgendwie reindeuten, vielleicht auch diese Netflix-Doku über das Fyre Festival oder sowas, wo die Leute da über den Tisch gezogen haben und so weiter, also ne, ich glaube auch, also an sich ein dokumentarisches Herangehen an irgendwelche Sachen, die passiert sind und ich weiß gar nicht, ob ich auch sagen würde, wenn es reiner, ich glaube, man kann das alles hören, man kann es auch aus Unterhaltungszwecken machen, nur ich muss es dann nicht anhören, ja, das würde ich, glaube ich, sagen, ja. Okay, dann danke, dass ihr mit mir über diese HörerInnen-Fragen gesprochen habt.
Gerne. Vielen Dank für die Einladung.